Wir wollten die Jakobsgeschichte hier abschließen heute Abend, obwohl sie ja noch weitergeht, aber wir wollten ja ein Stück weit die Jakobsgeschichte lesen. Es ist dann wieder, wenn wir es mal später von der Josefsgeschichte her angehen, ist dann wieder schöner. Wir nehmen die Teile, wo etwa die Rachel stirbt, bei Bethlehem und so weiter, dann dort dazu. Wir wollen heute lesen den Kampf Jakobs am Jabbok. 1. Mose 32 von Vers 23 ab. Ja, wenn Sie Bibeln brauchen, das hat es ja immer wieder auch unten, wenn Sie im Schrank vorbeigehen und nachher wieder zurücktun, da hat es auch in diesem Flurschrank einen Stock tiefer Bibeln. Aber auch bin ich immer wieder froh, wenn Sie im Gottesdienst Ihre handliche Bibel dabei haben. Das ist auch immer wieder schön, dass man sich immer in seiner Bibel auch Bemerkungen machen kann. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißest du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte Pniel oder Pnuel. Die Namen, das werden Sie ja gemerkt haben, wenn Sie mal in Israel unterwegs waren, sind bei uns verballhornt durchs Lateinische. Die sind im Hebräischen besser festgehalten worden. Das ist natürlich jetzt auch ungewohnt, wenn dann immer wieder der neue Luthertext die anderen Namen hat. Für uns war es Pniel immer bekannt. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hing an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Jetzt lesen wir doch noch weiter, die Versöhnung gehört noch dazu, auch wenn wir schon letztes Mal viel darüber gesagt haben. Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rachel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Esau sprach, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand, denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug, so nötigt er ihn, dass er sie nahm. Und Esau sprach, lasst uns aufbrechen und fortziehen, ich will mit dir ziehen. Er aber sprach zu ihm, mein Herr weiß, dass ich zarte Kinder bei mir habe, dazu säugende Schafe und Kühe, wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze Herde sterben. Ich weiß nicht mehr, wenn wir über dieses Wort, wir haben einmal eine Bibelstunde gehabt, und blieb mir ganz wichtig in Erinnerung, dass ich damals sagte, es braucht sehr große Sorgfalt, dass man nicht ein Tempo hat, auch in der Gemeinde, bei dem Menschen überfordert werden. Gemeinde ist auch ein Rastplatz, wo man nicht übertreiben darf, wo man nicht das Tempo so machen darf, dass dauernd eine Jagd ist. Sonst muss auch eine Ruhe herrschen. Und es muss auch ein Platz sein, wo man sagt, hier ruhen Sie vor dem Herrn. Dienst, ja, aber Gott will uns nie im Rasch haben, nie in der Eile, in seinem Dienst nicht und nie im Stress. Nie mit Schaum vor dem Mund, sondern in der Sammlung, in der Ruhe, bei dem vielen, was zu tun ist. Erste Tat war, wie ich in die Hofacker Gemeinde kam, dass wir die Veranstaltungen drastisch reduziert haben, als ich vor 22 Jahren anfing. Wir hatten lange Zeit keine Chöre. Kann man verzichten, schade. Am Bibelwort kann man nicht sparen. Und wenn eine Gemeinde wächst und dann Freunde da sind, ist man aber nicht alles unter Druck. Nicht alles, muss alles freiwillig kommen. Und dieses Bild, wo der Jakob sagt, bitte tu meine säugenden Tiere da nicht übertreiben, dass plötzlich der eine und immer dann jetzt wieder Neues und so. Lass mal ganz gemächlich. Das ist ein wunderschönes Bild aus der Landwirtschaft, das aber ganz große Bedeutung hat für uns. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her, ich will gemächlich hinten nachtreiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir. Esau sprach, so will ich doch bei dir lassen. Etliche von meinen Leuten antworten, ist das denn nötig, lass mich nur Gnade vor meinem Herrn finden. So zog Esau an jenem Tag wieder um seines Wegs nach Seir. Jetzt zu dieser Stunde spielt der VfB im Gottlieb-Daimler-Stadion. Warum ich Ihnen das sage, in unserer Welt zählt Leistung. Und wenn der VfB heute Abend nicht gewinnt, muss der Trainer Daum seine Koffer packen. Dann ist er der Versager, obwohl er der VfB letztes Jahr zur Meisterschaft geführt hat. So ist unsere Welt. Leistung zählt. Und er schreit, buh, so blöd könnte ich doch besser. Schreit so ein Halbstarker vom A-Rang runter. Und so ist in der Welt. Leistung zählt. Nur der Beste. Wenn einer an der Uni ist, wenn es heute um einen Arbeitsplatz gekämpft wird, dann sagt man, einen Jungen wollen wir haben und einen, der mit einem guten Examen und der muss noch menschlich umgänglich sein und alle Fremdsprachen sprechen. In der Welt zählt immer nur das Allerbeste. Und das kann man nicht begreifen, dass Gott ein anderes Prinzip hat. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wenn du zu Christus kommst, dann wirst du auch dann vorwärts kommen und wirst groß werden. Und es wäre auch so schön, ich hätte immer gern das gehabt bei meinen Konfirmanden, gerade dass man so Sportlertypen deine Vorführung sagen, guck, Christus sind die Besten. Die Beste, immer die Besten sind die Gläubigen. Ne? Immer die Top-Leute. Und jetzt ist es immer so, dass sie sagen, das ist aber ein müder Verein. Nicht, dass man das entschuldigen will, sondern es ist ja ganz merkwürdig, dass Gott mit seinen Leuten auf einen Punkt der Reife zusteuert und auch in ihrem Leben. Sind sie vielleicht ganz flott in ihrem Jugendleben im Glauben losmarschiert und haben auch wunderbare Dinge erlebt und haben viele Dinge gemacht. Die Reife des Glaubens, auch im Leben Jakobs, ist dieser Punkt an diesem Fluss Jabbok. Mit dem Namen, interessant mit dem Buchstaben, wie man das umtauschen kann, aber so heißt der wirklich, der Jabbok. Und dieses, was Jakob erlebt, ist ihm nicht allein begegnet. Das ist ganz ähnlich beim Abraham. So hat es für den Abraham schwer, wie Gott ihn auf einmal dahin führt, dass er falsch gehandelt hat. Er wollte doch Gott Ehre machen. Und wir verdrängen das gerne in unserem Leben. Wenn ich sage würde, erzählen Sie was im Gottesdienst, würden Sie alle tolle Erfolgserlebnisse gern vermelden. Aber leider verschweigen wir dann dieses, was für die Gemeinde das Hilfreichste wäre, unsere Niederlagen. Wir haben doch einen Herrn, der selbst zu seinem größten Triumph die Niederlage am Kreuz gemacht hat. Der Tod am Kreuz. Und das war Gottes größte Tat. Und in unserem Leben sind die größten Gottesstunden, sind immer die Stunden, die vor der Welt, vor dem kritischen Urteil der Menschen, eigentlich schwache Stunden waren. Es ist ja interessant, dass auch die Stunden der Krankheit in unserem Leben oft geistliche Höhepunkte werden können. Und nicht die Erfolgszeiten. Oft nach den bestandenen Prüfungen werden wir im Glaubensleben ganz lass, sondern die schwierigen Stunden. Wenn wir mal weitergehen in der Bibel, bei David war die Zeit, wo er in der Wüste gejagt war, die große Zeit, wo wahrscheinlich die meisten seiner Lieder gedichtet hat. Als er im Schloss war, hat er der Batseba ins Badzimmer geguckt. Wir können es weiterverfolgen durch all die Gestalten der Bibel, dass es da Merkwürdiges gibt, dass Gott seine Leute nicht zum Leuchten bringt, wie wir es immer wollten. Gott muss doch uns zum Leuchten bringen, als Demonstrationsobjekt. Und viele Christen sagen, ich möchte doch das so gern vor den Ungläubigen beweisen, dass das so gut ist. Ich habe vorhin eine Stunde einfach bei den Konfirmanden aus meinem Leben erzählt. Und es war ganz besonders schön, wie das, meine Frau hat den Tipp gehabt. Sag mal, das muss man zum Schluss mal sagen, mach doch mal. Einfach erzählt, wie das so war. Wie hat man seine Ehefrau gefunden? Wie hat man als Kind Schulnöte gemeistert? Wo sind die Lebenskrisen gewesen? Wo hat Gott gesprochen? Wo hat man zum Glauben gefunden? Und das sind doch immer wieder Punkte, und das ist hilfreich, wo wir an für sich mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Wo Menschen einem sagen, du bist ein Versager, du wirst doch nichts. Muss man junge Leute mal sagen, da hat Gott gesprochen. Da man entdeckt, Gott hat ganz andere Chancen für einen, wo Menschen ganz anders denken. Und das ist wichtig, das sind die großen Augenblicke. Unsere Niederlagen sind Gottes große Chancen. Und Gott hat immer nur zu kämpfen mit den frommen Leuten, dass wir so voll beschäftigt sind. Und da geht jetzt das so los, wir setzen nochmal ein in dieser Geschichte bei dem Jakob am Jabbok. Er hat Angst. Nun hat mich Angst, er bringt nochmal seine Frauen hinüber, die Kinder. Er hat ja diesen tollen Generalstabsplan gemacht, wie er den Esau versöhnen will. Und das ist toll gewesen, aber es bleibt bei ihm der letzte Rest. Das Restrisiko, von dem man heute so viel spricht in der Technik, das ist ein sehr großes Restrisiko, immer. Das kann man eben alles nicht berechnen. Und blieb allein zurück. Was wird in diesem Augenblick durch den Kopf des Jakob gegangen sein? Ist es die letzte Nacht meines Lebens? Hass, wenn Sie wissen, was Hass ist, und der Hass vom Esau war gewaltig. Die Nachfolger Esaus sind heute die Palästinenser. Und wenn es da in den Augen funkelt, nach 100 und 200 Jahren, ist mir auch rätselhaft, wie das je im Balkan noch einmal zum Verstummen gebracht wird. Hass, das werden Großeltern ihren Enkeln erzählen, sagen, du musst nochmal Rache nehmen. Wie das manchmal tief in einem drin schlummert. Und er weiß, er hat diesen Esau betrogen. Und der war ein Kämpfer. Und wenn der kämpft, dann weiß ich nicht, wie das ausgeht. Wie soll er ihm denn nahen? Selbst die ganzen Geschenke, es ist zu durchsichtig, dass ein Bestechungsversuch war. So eine Begegnung, wie wenn man einem Karadzic entgegenläuft. Wie soll das gut gehen? Und blieb allein zurück. Und dann gibt es Stunden in unserem Leben, wo wir wissen, ich kann diese Stunde nicht mehr meistern. Das Letzte, was Sie zumindest dann einmal merken müssen, ist, wenn es bei Ihnen wirklich so geht, dass Sie bewusst Ihrem eigenen Tod in die Augen schauen müssen. Sagen, jetzt geht es bei mir darum, wo geht das hin? In dieser Stunde lassen wir ja unsere Angehörigen oft sehr, sehr allein. Wir können es oft auch gar nicht begleiten, weil die Krankenhäuser gar keinen Raum dazu geben. Aber es ist doch schwer für einen Menschen, was tue ich in dieser Stunde, wenn ich ganz allein stehe und sage, jetzt kommt das große Unbekannte und ich weiß nicht, wie das ausgeht. Und da plötzlich rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Die Bibel ist ein keusches Buch und erzählt uns keine Märchen. Bei Märchen würde alles illustriert werden, so kennen Sie es vielleicht aus den Göttersagen. Es war Gott, war Christus. Aber schön, dass die Bibel einen Schleier drüber lässt, weil es vor der Offenbarung Jesu für uns einfach nicht fassbar ist. Gott tritt ihm in den Weg. Bevor Christus kam, hat das Gott hier und da gemacht. Kam er, hat auch zu Menschen direkt geredet, was jetzt nicht mehr nötig ist, seitdem wir sein Wort haben. Er hat mit ihnen gesprochen und hat hier diesem Jakob noch einmal eine Offenbarung gegeben, die für uns alle ganz entscheidend wichtig ist. Und er rang mit ihm. Der Jakob wusste vom ersten Augenblick an, das ist Gott. Und er will Gott halten. Die Bibel gibt uns aber ganz wichtige Informationen über Gott. Gott ist der Heilige, den wir nie halten können. Keiner von uns kann sich Gott nahen. Unsere Übertretungen scheiden uns von Gott. Und in dieser ganzen Not, und das ist anders als in allen Religionen, allen Märchen, da gibt es immer wieder Schleichwege, wie die Leute glauben, sie kämen zu Gott. Das stimmt nicht, die kommen nicht zu Gott. Sie wissen auch, wie es im Sterben eben keinen Weg zu Gott gibt, als den einen, den Gott gegeben hat. Und was war vorher? Und der Jakob spürt das und sagt, ich muss doch Gott halten. Und er tut das nochmal in der ganzen Verzweiflung. Im Neuen Testament gibt es ein Beispiel, das nochmal das Gleiche aufnimmt. Sie kennen doch alle diese Libanesin, Matthäus 15, diese Syrophönizerin. Früher hat man die kananäische Weiblein gesagt. Ich habe das immer ein bisschen despektierlich gefunden, wenn man Weiblein sagt. Das ist immer der alte Luthertext. Eine Libanesin, würden wir richtig sagen. Eine Frau, die hier kommt und zu Jesus kommt und sagt, meine Tochter wird vom Teufel übel geplagt. Und Jesus gibt ihr eine brüske Antwort und sagt, ich bin jetzt nur für die Israeliten da. Und die Wege Gottes sind nicht verständlich. Und diese Frau, die eine Heidin war, kämpft mit Gott aus Liebe zu ihrer Tochter. Mit Jesus sagt sie, aber, ja, das verstehe ich ja, dass man nicht den Kindern das Brot wegnimmt, den Kindern Israel und den Hunden vorwirft. Wir sind Hunde. Aber, gib mir nur Hundebrosamen von dir. Sie packt den Herrn. Ja, der wisst, verstanden, beim Heiland genügend Brosamen und dann habe ich alles. Und die will ich haben. Ich brauche dich. Wenn sie so beten, das sagt die Bibel, dann können sie Gottes ganze Heilspläne auf den Kopf stellen. Und da lässt er sich ja bitten. Und wer was will, der darf große Dinge mit Gott erleben. Und das hat diese Frau erlebt. Und Jesus sagt, geh nach Hause, deine Tochter ist gesund. Das war nicht wunderfitziger Glaube, sondern das war das letzte Ausgeliefertsein. Genau das gleiche wie der Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dass das eine Glaubenshaltung ist, die im Alten und im Neuen Testament uns beschrieben ist, das ist nicht ein verkopfter Glaube und ein Problemglaube, der an den Zweifel rumnagt und kann ich Gott vielleicht glauben. Ich habe viele Gespräche wieder geführt diese Woche und hat mich auch wieder beelendet, wie tief auch heute bei vielen, auch um uns her in unseren Nachbarschaften, der Unglaube einfach verbreitet ist. Da sagt mir ein alter Mensch, der vor den Toren der Ewigkeit steht, meine Mutter war eine fromme Frau, aber ich halte es mit Lessing, ich halte es mit Goethe. Ein so großer Geist kann auch in Äonen nicht verloren sein. Nicht? Ich kann nur sagen, da unterscheiden sie sich von der Bibel. Ja, das weiß ich. Der Bibel habe ich auch nie viel gehalten, aber für mich ist die einzige Wahrheit. Ja, Wahrheit will ich nicht, wie Lessing. Ich will die Wahrheit gar nicht. Mir genügt es nur, dass ich einen Drang nach Wahrheit habe. Ich sage, kennen Sie Blaise Pascal? Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, kann man Gott finden. Es gibt keinen anderen Weg. Und er ist einer der genialsten Geistesdenker und Philosophen gewesen, der über der furchtbaren Kopfkrankheit seines Lebens, über den rasenden Kopfschmerzen, sich in die Arme Gottes gefunden hat, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da bin ich, so will ich Gott packen wie die und anders nie. Und da fängt, und das habe ich oft auch in anderen Gesprächen diese Woche wieder gesagt, es wird die Stunde kommen in ihrem Leben, wo sie an sich zweifeln. Und wenn der Punkt ist, dann können sie erst zum Glauben kommen. Viele Menschen, die sind so überzeugt, ich bin so groß, kann ich überhaupt diesen zweifelhaften Gott an mich heranlassen? Das ist so eine ganz falsche Denkungsart. Und da müssen wir dran sein, wenn Menschen an sich selber verzweifeln, das kommt heute sehr schnell, in der Depression, in den Fehlern, die man entdeckt, durch Katastrophen und auch Krankheiten, dass man sagt, ja, du darfst dich diesem Gott in die Arme werfen. Und dann brauchen sie gar nichts mehr, als dass sie einfach das sagen, er ist doch da und er liebt dich und niemand der gute Hirte und dann auf einmal kann es einer fassen. Ich bin doch nicht mehr als ein verlorenes Schäflein, das vom guten Hirten getragen wird, auf dem Arm. Und das war der Jakob. Deshalb brauchen Sie gar nicht viel fragen, warum kam Gott und warum war Gott plötzlich da, als Lot aus Sodom gerettet wird. Das ist sein Geheimnis. Aber er ist uns nun in Christus ganz nahe und er ist zugänglich und er will, dass alle gerettet werden. Und ich darf mit Christus so ringen. Und dass ich sage, ich lass dich nicht los, ich kann ohne dich nichts. ist total anders, als er bisher war. Bisher war er, und deshalb verstehen Sie mal meine Einleitung, dieser stolze Erfolgsmensch, der ist das Symbol unserer Welt, und das ist ein Unterschied, das ist nicht die Glaubenshaltung. Man hat im Dritten Reich versucht, uns einen heldischen Christus darzustellen. Man wollte nicht den jüdischen. Ich habe heute manchmal wieder Angst, dass ganz so in der modernen Welt uns so ein heldischer Christus vorgeführt wird, so ein toller Christus. Er bleibt der barmherzige Hirte seiner kleinen Gemeinde. Und das sind die, die mit sich nicht mehr fertig werden, die sich in die Arme Jesu werfen. Also gut, machen wir da mal weiter. Und das Ringen, das hier steht, oder das Kämpfen, das ist wichtig. Es gibt ein paar Stellen, wo man einen Kommentar braucht, wenn man die Bibel tiefer erkennen will. Sonst brauchen Sie das gar nicht, aber Erklärungsbibel hilft manchmal schon was. Ich weiß nicht, was hier steht. Aber hier ist zum Beispiel interessant, dieses Wort, das hier für Ringen steht, kommt nur hier vor. Und sonst steht in der Bibel immer ein anderes Wort für Ringen. Es geht also nicht um einen Ringkampf, sondern es geht um ein sich hineinverstricken. Das sind zwei, die miteinander, das ist im Grunde so, wie Sie sagen, ich habe wache Nacht gehabt. Und in dieser wache Nacht habe ich mit Gott geschrien im Gebet und habe ich festgemacht, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Dann wissen Sie, was gemeint ist. Das Wort Ringkampf meint immer, das ist ein Catch, um den geht es gar nicht. Es geht um irgendwie ein Ringen, die kämpfen da miteinander, sicher, die fassen einander, er will ihn fassen und spürt genau, ich kann das nicht. Und er wird zum Krüppel geschlagen. Sitzen viele hier, die haben auch solche Wunden in ihrem Leben, wo Gott ihnen eines draufgehauen hat. Der Paulus, übrigens auch, war zeitlebens ein siecher Mensch, wie unser Ludwig Hofacker. Wir haben vor viele Jahren mal ein Buch so verbilligt hier vertrieben, da hat auch Hans Bruns so Erlebnisse von leidenden Geschichtszeugen Jesu hergegeben. Das nehme ich ganz, ganz an, vielleicht steht es in Ihrem Bücherschrank, dass alle drin, wie der Terstegen krank war und der Monod und all die großen Zeugen des Glaubens, hat alle Gott durch diese Tiefen geholt. Und nehmen Sie das aus Ihrem Leben weg, hätten Sie den oberflächlichen Glauben gehabt. Nierenkoliken bei Luther und was weiß ich war und oft auch Nöte in der Familie. War so schön, wie der Emanuel Reise erzählt hat von dem geisteskranken Bruder beim Hofacher. Das muss man wissen, dass er das Elend des Menschen vor Augen gehabt hat. Und die Hilflosigkeit. Er kriegt eins auf der Ischiasnerv, nicht? Das ist der Ischiasnerv, da tut's weh. Und humpelt, macht gar nichts aus. Die Kinder Gottes sind nimmer die vor der Welt leuchten. Es war mir am Anfang meiner Dienstzeit wirklich ein Heiligtum in meiner ersten Gemeinde. Ich bin oft schweigend dagesessen und habe bei den alten Frauen gehört. Es waren Flüchtlingsfrauen, die ihr Kopftuch nicht runternahmen. Was der Herr an Wunden in ihr Leben hineingelegt hat, wo sie die Herrlichkeit Jesu drüber entdeckt haben. Auf der Flucht diese Furchtbaren, diese Soldatenstiefel, die vor ihren Augen einen Mann getötet haben und Kinder gefoltert haben und wo Kinder erfroren sind. Und da ist das Wort Jesu mir groß geworden. Und seitdem weiß ich, ich bin bei ihm geborgen. Ganz, ganz im Gegensatz, dass wir begreifen, dass Gott durch diese grauenhaften Umstände mit Menschen reden kann. Und das ist gar nicht mehr, das Glauben ist gar nicht, verstehen Sie, dass man das einem Menschen demonstrieren kann? Das habe ich gemerkt. Und Gott muss offenbaren. Gott muss einen Riegel wegnehmen und muss Menschen zeigen, dann verstehen sie das Wort. Und Jakob lässt diesen lebendigen Herrn. Es ist Jesus, den er dort begegnet. So meine ich, der Herr, ein Engel heißt mal, lassen Sie, wie Sie es wollen, du bist der Herr. Ich lass dich nicht los, du segnest mich. Denn es war ja beim Jakob ganz wichtig schon, er hat doch von Gott schon die Zusage gehabt, Vers 10 im Kapitel 32, zieh wieder in dein Land, ich will dir wohl tun. Ich will dir wohl. Wenn du mir wohl tun willst, dann will ich dich, sonst nichts mehr. Ich will nicht Frieden und Freiheit und nicht Gaben und nicht Herden und nicht Geld, ich will dich. Wie lange brauchen wir oft, bis wir bei Gott nicht die Gaben suchen, sondern ihn? Und das ist die Reife des Glaubens. Die Bibel sagt auch was über Reife. Die Reife liegt dort, wo ich ihn, nur noch ihn will, sonst nichts mehr. Ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht aus der Hand. Du musst bei mir sein. Die totale Hilflosigkeit. Es war ja nur ein schwarzer Schatten, den er da sah. Und er weiß schon nicht in der Nacht, was ist. Und Gott tritt auf ihn zu. Ich weiß nicht, was es in Ihrem Leben sein kann. Aber wissen Sie, dass Gott hinter so vielem steht, was Ihnen auch schwer wird. Und in dunklen Stunden ist Gott da. Und er kann auf merkwürdige Weise zu Ihnen reden. Und er wird Ihnen Klarheit schenken. Aber bleiben Sie da dran. Sie kennen auch die schweren Gedanken, die einen dann in der Nacht plagen, wo man keinen Frieden mehr findet, wo einen Ängste umtreiben, wie soll alles werden. Und dass man sich dann das zuruft. Mir ist in diesen dunklen Stunden, habe ich auch oft, dass man Liedvers wieder sich ins Gedächtnis ruft, ein Bibelwort, ein Psalm betet. Und dann wieder den Boden sieht und dann sagt, Herr, ich lege das jetzt wieder in deine Hand und will froh und getrost sein. Und jetzt fragt Gott, Vers 28, wie heißest du? Und da gibt es auch noch jetzt eine schöne Sache, die Ihnen beim Bibellesen helfen kann. Martin Buber, großer jüdischer Philosoph, hat eine Übersetzung der 5 Bücher Mose geschrieben. Und das ist auch schön. Also was einem beim Bibellesen hilft, ist einfach mal eine Übersetzung. Und Martin Buber als Jude und als deutscher Germanist hat das gekonnt, Bibel übersetzen. Und er hat schon darauf hingewiesen, dass hier eigentlich nicht heißt, wie heißest du, sondern wer bist du. Von Juden ist ja immer der Name das Sein. Der Name ist nicht bloß Schall und Rauch, sondern der Name ist etwas, das merke ich immer, das kriegt einen anderen Namen. Der Name deckt etwas ab. Wie heißt du? Und Gott sagt, ich bin der ich bin, ich bin etwas. Und das ist nicht irgendwie, so wie ich komische Namen habe, einen Vornamen, weiß auch nicht, warum ich so heiß. Ist, nicht? Windrich, wie kann man so heißen? Ich weiß auch nicht, wie das passieren kann. Aber warum heiße ich Schiffbuch? Hat überhaupt keinen Sinn, das ist doch blöd. Aber die haben ja alle Namen und dieser Name ist eine Verheißung, so wie wir hinter einem Namen einen Sinn suchen. Einen Sinn suchen. Und dann sagen wir, wer bist du? Und er sagt, ich bin der Kurvendreher. Ich bin der Betrüger. Ich bin der Trickkünstler. Nicht? Wir wollen es gar nicht negativ sehen. Und er muss noch einmal sagen, ich bin der immer lavieren will. Und dann sagt er, nee, jetzt bist du ein anderer. Jetzt bist du ein Gottesstreiter. Und das war fortan Jakob. In dem Augenblick, wo einer Gott nimmt und ihm allein gehören will und sich mit all seinen Fehlern und Mängeln Gott in die Arme wirft, ist er ein Gesegneter oder ein Werkzeug Gottes. Deshalb ist es so schön, dass das hinterm Namen steht, wer bist du? Und nun bist du ein Gottesstreiter. Nicht, das will ich mal werden, sondern das bist du. Das habe ich Ihnen doch erzählt mit der Geschichte von dem Ikitus da. Wo dieser Junge da, dieser Mayako, der sagte, ich will bloß noch stinkender Fisch heißen. Und wie der Chuan-Bärtig war, sagt er, jetzt will ich Chuan heißen. Ich will das sein. So einer wie der. Das ist schön, wenn das ein Traum ist als Vorbild, aber wenn es dann Gott sagt, ich mache dich dazu. Ja, du bist mein und ich will in deinem Leben wirken. Und das ist das Schöne, dass es nicht unser Können und Machen ist. Also liebe Leute, die meisten missverstehen den christlichen Glauben als irgendeinen Machen. Als ein Produzieren, als ich will mich mühen. Wie oft höre ich das? Wissen Sie, ich bemühe mich auch, ein guter Mensch zu sein. Und dann muss ich immer sagen, wahrscheinlich sind Sie mir haushoch überlegen. Ich lebe nur von der, jetzt kann man es kaum sagen, weil der andere meint, es wäre ein Spruch von der Gnade her. Ein Wunder der Vergebung. Und dass Gott das einfach so nimmt und mich so nimmt und gebraucht und dann verweigert Gott den Namen. Das braucht er nicht wissen, aber er segnet ihn. Und der Segen heißt, dass Gott uns groß macht. Und das ist eine Wirklichkeit. Wer unter dem Segen Gottes steht, der kann nicht mehr einfach wie früher weiterleben. Das sind Realitäten. Ich habe keine Dämonenfurcht, obwohl das ja jetzt im Fernsehen auch in letzter Zeit mit den Satanisten wieder groß kam und auch da viel drüber redet. Mir ist das wichtig, dass ich unter dem Segen Christi stehe. Das möchte ich ganz bewusst sein und dann, was geschieht, muss zum Guten dienen, weil es unter dem Segen geschieht. Auch wenn Unangenehmes passiert, ich stehe unter seinem Segen. Jakob erlebt trotzdem, dass seine Frau Rachel nachher stirbt, aber sie ist unter dem Segen und es wird Frucht tragen. Und es sind alle Segenswege, auch wenn es traurige Wege sind, schwierige Wege, sind Segenswege. Machen Sie bitte aus dem Segen nicht ein Erfolgsdenken. Auch das ist so ein materielles Erfolgsdenken. Wir haben da neulich gesagt, dass wir alles so materiell heute missverstehen. Segenswege, auch wenn es schwere Wege sind. Das war eben bei dem Billy Germund von uns alle überwältigend. Das kann man ja gar nicht mehr machen, die Journalisten beeinflussen. Dass er sagte, er sei selten einem Menschen so begegnet. Das sagte unserem Stefan Fett, der schon wieder nach Burma und Vietnam aufgebrochen ist und eine sehr schwere Reise gerade hat, unser Stefan Fett. Der hat noch mit ihm telefoniert in Johannesburg. Da sagt der Willy Germund, der ein bekannter Journalist ist, wissen Sie, alle wollen weg und die sagt, das ist mein Platz. Das versteht so ein Weltmensch gar nicht. Was ist das? Was ist das, dass irgendwo ein Mensch am Segen steht? Sagt, es wird alles schön und das sieht er. Und dann sagen wir, das ist positiv, das ist nicht. Das sind doch alle schwache Menschen, die auch so sind. Und das ist ihr Leben. Sie dürfen das einfach so leben. Sag, ich bin unterm Segen. Und ich lebe fröhlich und was soll denn auch passieren können? Und der Herr lebt und er ist stärker als alles, was mich bedrohen mag. Und so geht Jakob in die dunkle Nacht. Jetzt geht die Sonne auf. Ist nicht herrlich? Ja, manchmal so Symbole, kommt ein Regenbogen oder so. Aber das sind Zeichen Gottes. Die äußeren Dinge, und doch ist es symbolisch, ganz wunderbar. Du stehst im Licht und du kannst jetzt auch in diese ganz schwierige Aufgabe hineingehen. Du kannst deinem Karadzic jetzt begegnen. Kann doch nichts passieren. Der Herr ist bei dir. Und der Glaube, das sieht so aus, wie wenn das ein waghalsiges Manöver wäre und es ist was ganz Sicheres. Ein ganz sicheres Gehen, ganz ruhig geht er seinen Weg und er hebt seine Augen auf und da kommt schon der Esel, ganz, und er geht weiter und er macht nochmal Ängste, es kommt nochmal der Unglaube raus, nochmal verteilt er schnell und muss nochmal organisiert werden, damit wenigstens ein Teil seines Besitzes gerettet werden kann. Was ist das manchmal albern, wie kann ich mein Vermächtnis so machen, dass ich möglichst wenig Erbschaftssteuer meine Angehörige hinterlasse. Das sind alles so kleine, die sind gar nicht so wichtig. Habe ich noch mehr weiterzugeben von meinem Leben? Und dann kommt der Esau ihm entgegen, herzte ihn, fiel ihm um den Hals und, da sagt ein jüdischer Ausleger mal, da kann man das Wort ein bisschen umdrehen, und biss ihn. Nein, gerade nicht. Der küsste ihn, das ist gewaltig, das verstehen Sie überhaupt, wie war das möglich? Gott kann Herzen bekehren. Wir haben in letzter Zeit auch öfter darüber gesprochen. Ich weiß nicht mehr, was war, Predigt oder Bibelstunde. Man kann im Grunde Menschen nicht verändern. Sie können ihn anschimpfen, sie können ihn bereden. Es hilft nichts, der bleibt wie er ist. Es wäre so einfach. Das haben ja unsere deutschen Pädagogen gemeint, die Schulmeistergeneration, dass am Ende des 20. Jahrhunderts der Weltfrieden steht, weil es alle kapiert haben. Wo ist die Friedensbewegung? Nicht zum Triumph, das ist tragisch. Ich kann nicht Menschen erziehen. Weil das Böse wieder rauskommt, in der ganzen Welt bei uns doch genauso. Ich kann doch alles wissen und trotzdem so töricht handeln. So ein Gott kann Herzen bekehren, auch bei so einem Mann wie beim Esau. Und das kann er allein. Und das tut er, wo er will. Und dann plötzlich fällt ihm der um den Hals und küsst ihn. Und nicht um der Geschenke willen, gerade nicht. Das hat noch der Jakob bis zum Schluss gemeint. Er müsse mit den Geschenken machen, gar nicht mit den materiellen Dingen. Was sind wir für Feiglinge, wo wir immer meinen, wir müssten Menschen bereden mit unserer Propaganda. Immer wieder gemerkt, die größten Wunder des Glaubens sind immer wieder passiert, wie nebenbei. Und er zeigt es uns, Gott, wir haben bei unserem christlichen Fachkräftedienst gemerkt, die wichtigsten Berufungen haben wir nicht gefunden, die hat uns Gott zufällig ins Haus geführt. Da kann man direkt das spüren, wie Gott es gelenkt hat. Es geht nicht über Werbemaßnahmen, sondern übers Gebet. Und es geht bei Ihnen ganz genauso, wenn Sie was erleben wollen bei Nachbarn und sonst wo. Wir dürfen trotzdem alles andere machen, machen wir ja auch gern, weil unser Herz voll ist, aber die entscheidenden Dinge macht Gott so, dass er sagt, das war mein Handabdruck. Du würdest dir sonst noch was drauf einbilden. Das sind nicht meine sanften Worte und meine holdselige Erscheinung. Wir meinen immer wieder, aber weil ich so nett wirke, und ist alles nicht so. Gott kann den Esau so zubereiten. Es ist auch nochmal wichtig, ein paar Worte zur Versöhnung zu sagen. Versöhnung ist unmöglich. Versöhnung ist überhaupt der Gedanke, wie soll Versöhnung überhaupt funktionieren? Wir haben schon neulich gesprochen, Wiedergutmachung war ein Wort, das man erfunden hat. Heute sagen wir, das ist geschmacklos. Versöhnung ist genauso unmöglich. Und dann sagen Leute, aber jetzt nach 50 Jahren müssen wir doch wirklich mal sagen, wir können ja dauernd Holocaust-Museen eröffnen. Es gibt eben keine Versöhnung, im Ernsten. Ich kann nur sagen, dran denken, Wunde offen halten. Es gibt ja nur im Glauben eine Versöhnung über dem Kreuz Jesu. Vergeben und vergessen. Und das, was Gott stiftet, ist eine Versöhnung, die ist im Grund unzumutbar für unsere ganzen weltlichen Dinge. Weil das ist unzumutbar, da ist doch so viel Leid geschehen in dieser Welt. Aber bei Gott gibt es eine Versöhnung, die er stiftet, die ist so total und die ist so vollständig, dass das mit Rumpf und Stumpf rausgezogen wird und kein Putzen mehr da bleibt, weil auch die Wunden weg sind. Und das wird weggeschafft und ist durch Opfer Jesu da. Und das ist ja auch interessant, was der Jakob, der braucht Versöhnung. Er hat ja immer wieder gemeint, es war ja auch sicher der Rat seiner Mutter Rebekka, geh in ein fernes Land und später kommst du mal zurück, da hast du es vergessen, da hast du es verjährt. Und das stimmt eben nicht. Das ist auch die Bibel, die sagt, es verjährt nichts in unserem Leben. Wir müssen bereinigen, und zwar Versöhnung. Volle Versöhnung Gottes muss drüber sein. Das, was er mit dem Esau hat, das muss über unserem Leben stehen, über allem, was uns da beschäftigt. Und dann, ich habe mal eine Predigtreihe gehabt im Jahre 76 über diese ganze Jakobsgeschichte. Und da war mir so wichtig, die Haltung bei der Versöhnung, wie der Jakob demütig hintritt. Das ist die einzige Haltung. Man kann ja so lange sich rechtfertigen und dann sagen, das waren die Umstände. So schwätzen wir und sagt, ja, Esa, entschuldige, aber ich konnte damals nicht anders und ich bin halt so eine Natur und so. Aber einfach dem anderen sagen, liebe Leute, das ist Ehetherapie, wissen Sie das? Ehetherapie. Bibel ist ein tolles Ehebuch. Es gibt überhaupt nur so Aussöhnung. Und nicht, dass der andere so sagt, schade, dass mein Mann nicht da ist, ich hätte ja mal hören müssen, dass er sich auch, sondern dass ich sage, so ist der einzige Weg, wo der Stolz zerbrochen ist und wo die Hilflosigkeit rauskommt und wo man es nur wagen kann, man sagt, Gott lässt mich nicht in bodenlose Tiefen stürzen. Es war doch ein Augenblick, wo man wirklich meint, wo der dem um den Hals fällt und jetzt würde ich gerade einen Film drehen und dann holt er verborgen sein Schwert raus und sagt, zack, jetzt kriegst du eins ab. Ne? Genau, und das passiert. Das Risiko war da bis zum Schluss drin. Muss er nicht der Colt in der Tasche halten, sagen, für alle Fälle noch muss ich eine Rückversicherung haben. Ich lasse mich fallen. Und das ist eine Situation, die oft in den Ehen so schwierig ist. Ja, wenn ich das meinem Mann so sage, dann kann der doch mich ausnützen. Nein, wenn ich es im Glauben wage, nicht. Ich kann es bloß Ihnen predigen, dass er Glaubenswahrheit ist. Ich kann es nicht leichter machen, weil es im Grunde ein irrsinniges, glaubendes Vertrauen ist. Er vertraut auf den lebendigen Gott und demütigt sich. Im Jahr 76 habe ich ein altes Manuskript rausgeholt, wo ich nur über die Versöhnung gepredigt habe hier. Da habe ich Ihnen erzählt, wer damals dabei war, wie der Gottfried Osei Mensah, der Theologe aus Nairobi, dort immer wieder die Besucher auf den Friedhof geführt hat. Da war ja in den 50er Jahren der große Mau-Mau-Aufstand. Und da sind unsäglich viele Christen umgekommen, die zwischen den Fronten standen, versöhnend. Das ist heute immer bei uns so kurzsichtig, dass man meint, man müsste bloß ein Plakat irgendwo in der Hauswand hinhängen, atomwaffenfreie Zone, um einen politischen Beitrag zu leisten. Der Beitrag, den die Christen immer wieder geleistet haben, war das Opfer ihres Lebens, Menschen zu sagen, wir machen nicht mit im Terrorkampf und im Hass. Und das hat letztlich den ganzen Mau-Mau-Aufstand ausgehebelt und schwach gemacht. Oder ich denke dran, wie das auch schwer war für die Leute, dieses Lebensopfer zu machen. Die sind drüber gestorben und ermordet worden. Und das ist heute nicht leichter. Wer versöhnend wirkt in Israel, Palästinenser, die vielleicht noch versuchen, auch die Brücken der Liebe geistlich zur Gemeinde Jesu in Israel zu halten. Ist jedes Mal ein Wagnis. Oder die Corrie ten Boom, die das erschütternde Beispiel ja erzählt, wie nach einem Vortrag in Deutschland ein Mann kommt und sagt, ich war der KZ-Aufseher damals. Und dann kommt ja alles wieder. Wie ihre Schwester gemartert wurde, die dann gestorben ist, die Betsy. Und der streckt die Hand hin und sagt, können Sie vergeben? Und ich sage, kann man nicht. wie gesagt, um Jesu willen. Das kann man im Grunde, sowas kann man gar nicht mehr vergeben, was da angetan wurde. Und wie sie das beschreibt, das ist so echt wie bei Jakob. Und das hängt damit zusammen, und ich hoffe, dass gerade die Verbindung jetzt der beiden Geschichte Ihnen geholfen hat, sagt, dann will ich meinen Weg getrost gehen. Das ist nicht bloß allein der Ringkampf mit Gott und der Segen, sondern der Segen, damit ich es erlebe, ich gehe hinein in diese ganze Hasswelt und lebe meine Geborgenheit und weiß, es kann mir nichts geschehen, weil der Herr mit mir ist.